Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur August-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums, des Vereins deutscher Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Diesmal begrüßt Sie Gábor Schultheiss aus Südungarn aus dem Funkhaus Fünfkirchen. Der Sommer verabschiedet sich langsam, auch das Wetter passt sich ab nächste Woche den kommenden Herbstmonaten an, mit Tageshöchstwerten um die 20 Grad Celsius. Hier auch die Themen der letzten Sommerausgabe unseres Magazins im Überblick. Heimattage der Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt mit Teilnahme des siebenbürgisch-sächsischen Staatspräsidenten Rumäniens Klaus Johannes. 500 Jahre Reformation, Wanderausstellung zum Thema Reformation im östlichen Europa im Ungarndeutschen Landesmuseum zu Totis. Die zweite Neuauflage der Kirchweih in der Banater Heideortschaft Harzfeld. 15. Interkulturelles Festival Pro Ethnica 2017 in Schäßburg. 28. Ungarn-Deutsches Tanzlager mit rumänien-deutscher Beteiligung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind die Themen unserer August-Ausgabe. Seien Sie mit dabei. Unter dem Motto »In der Welt zu Hause, in Siebenbürgen daheim« wurde am 1. August-Wochenende das 27. Sachsentreffen in Hermannstadt ausgetragen. Ein ganzes Wochenende lang wurde Tradition mit Ausstellungen, Konzerten, Volksveranstaltungen und vielem mehr zelebriert. Spezielle Angebote für Jugendliche ergänzten das Programm. Auf Initiative des Verbands der siebenbürgisch-sächsischen Heimatortsgemeinschaften in Deutschland fand das traditionelle Sachsentreffen ausnahmsweise im August und über ein ganzes Wochenende statt und wurde in Zusammenarbeit von mehreren siebenbürgisch-sächsischen Vereinen und Institutionen ausgetragen. Ziel war, möglichst vielen in Deutschland, Österreich, Kanada und den USA lebenden Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen und ihnen Siebenbürgen näher zu bringen. Monika Strava von der Deutschen Sendung des rumänischen Rundfunks in Bukarest war beim Sachsentreffen in Hermannstadt auch dabei und berichtet.
Am Anfang war es nur ein Gedanke. Auf den Hans Gärtner, Vorsitzender des Verbands der siebenbürgisch-sächsischen Heimatortsgemeinschaften, vor 3 Jahren gekommen ist. Er wollte die ausgewanderten Siebenbürger Sachsen von nah und fern in Hermannstadt zu einem einmaligen Sachsentreffen zusammenbringen. In einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Siebenbürgen Forums, Martin Bottesch, machte er diesen Gedanken hörbar und dank einer ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Forum, Kirche und HUG kamen über 12.000 Siebenbürger Sachsen von nah und fern vom 4. bis zum 6. August in Hermannstadt zusammen, um Vergangenheit und Gegenwart zu würdigen, aber vor allem die Weichen für die Zukunft zu stellen. Hans Gärtner war selber überwältigt von dem gelungenen Fest. Sein Dank gebührt all jenen, die seine Gedanken vor 3 Jahren ernst genommen haben, denn eines war ihm dabei besonders wichtig, dass die Jugend die Heimat ihrer Vorfahren näher kennenlernt.
Wir haben festgestellt, dass wenn die Kinder nach Siebenbürgen kommen, dann kriegen auch sie eine andere Beziehung zum Land ihrer Väter. Und deswegen war es für mich eins der Hauptgründe, so ein Fest hier zu veranstalten, um hier ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mal hier ein bisschen umzuschauen, ein bisschen umzuhören und ein bisschen so zu fühlen wie ihre Großeltern.
Größter Fest der Siebenbürger Sachsen von nah und fern seit der politischen Wende in Rumänien begann am 4. August und war der siebenbürgisch-sächsischen Jugend gewidmet. Zahlreiche Tanzgruppen aus Siebenbürgen, Deutschland und Österreich begeisterten das zahlreiche Publikum am großen Ring und nicht nur. Stadtführungen, Ausstellungen und Konzerte ergänzten das Programm am Freitag. Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Partyband Schlager Taxi, die für gute Stimmung sorgte. Am Samstag fand der Trachtenumzug statt. Trotz der 40 Grad im Schatten schlugen sich alle Teilnehmer am Trachtenumzug tapfer und begeisterten die Zuschauer. Nachdem sich alle Trachtengruppen am Großen Ring versammelt hatten, hieß Rumäniens Präsident Klaus Iohannis als gebürtiger Hermannstädter alle Siebenbürger Sachsen von nah und fern in Hermannstadt willkommen.
Herzlich willkommen in Rumänien, in der historischen Haupt- und Hermannstadt, in unserem schönen Siebenbürgen. Es ist mir eine große Freude, bei diesem Treffen all jene begrüßen zu dürfen, die auch weiterhin mit Stolz die Identität, die Erinnerung und den spezifischen Geist der Siebenbürger Sachsen wie einen Ehrentitel im Herzen tragen.
Ganz herzlich willkommen hieß die Gäste auch die amtierende Hermannstädter Bürgermeisterin Astrid Fodor.
Als Bürgermeisterin der Gastgeberstadt, vor allem aber als Hermannstädterin, freut es mich sehr, Sie alle bei diesem großen Sachsenfest zu begrüßen. Ich bin sehr froh, dass die Zahl jener, die sich unserer Gemeinschaft zugehörig fühlen, so groß ist. Ganz gleich, ob sie im Land wohnen, im Ausland oder Pendler sind zwischen der alten und der neuen Heimat.
Hauptorganisator des Sachsentreffens hierzulande war das Siebenbürgenforum. Dessen Vorsitzender Martin Bottesch hat ein offenes Ohr für den Vorschlag von Hans Gärtner, dieses groß angelegte Treffen in der Stadt am Zibin zu veranstalten und war sichtlich erfreut und erleichtert, dass alles so gut geklappt hat.
Es sind wirklich so viele gekommen, wie wir gehofft haben. Es war ein besonderes Erlebnis, heute auf dem Großen Ring zu sehen, wie viele Trachtenträger da waren und wie begeistert sie zugehört haben und geklatscht haben. Das war jetzt ein Moment von vielen. Insgesamt muss ich sagen, dass wir positive Rückmeldungen haben. Also den Leuten gefällt es trotz der großen Hitze. Sie gehen dann in den Schatten, aber sie fühlen sich wohl, sie sind zufrieden, dass sie zusammenkommen und viele kommen und sagen, das sollte man wiederholen.
Dass die Siebenbürger Sachsen aus der alten und der neuen Heimat wieder zueinander gefunden haben, war für den Bischof der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, Reinhard Guib, das größte Verdienst des diesjährigen Sachsentreffens.
Ich habe es als feste Gemeinschaft erlebt, als eine über die Grenzen hinausgehende Gemeinschaft, die wieder zusammenfindet, sich freut der gemeinsamen Vergangenheit, aber auch die Gegenwart gemeinsam meistern will und ich denke auch gemeinsam in die Zukunft geht. Im gemeinsamen Haus Europa ist das alles möglich. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zusammenfinden nach dem Gehen und Bleiben, nach der Wende, wo es schwierig war im Verhältnis von den Verbliebenen und den Weggegangenen. Wir sind darüber hinweg und wir freuen uns, dass wir uns eine neue Chance haben, wieder zusammenzugehören.
Auch von Seite der Politik gab es viel Lob und Anerkennung. Das diesjährige Sachsen-Treffen sei, so Ovidiu Ganz, der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, ein klares Zeichen, dass die Siebenbürger Sachsen ein festes Band umschlingt.
Das Sachsen-Treffen in Hermannstadt ist der Höhepunkt der letzten 27 Jahre. Ich bin heilfroh, dass die Siebenbürger Sachsen diesen Vorschlag akzeptiert haben, das Sachsen-Treffen turnusmäßig in den Großstädten Siebenbürgens zu veranstalten. Insofern es aus vielen Gründen viel praktischer ist als in Birtelm. Heute erleben wir den ultimativen Beweis dafür. Es ist bei weitem die größte Anzahl der Teilnehmer in den letzten 27 Jahren. Der Staatspräsident, ein Siebenbürger Sachse, Klaus Iohannis, war anwesend. Was kann man sich mehr wünschen? Ich glaube, alles hat perfekt funktioniert. Dem Siebenbürgenforum Martin Bottesch ganz herzlichen Dank und Glückwunsch für die Veranstaltung. Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt und es macht Mut auch für die Zukunft, auch die künftigen Sachsen-Treffen, sei es nächstes Jahr in Mediasch und dann in anderen Städten, werden sehr gut verlaufen. Die Jugend, die heute teilgenommen hat, hat sicherlich verstanden, was das heißt und was daraus gemacht werden soll in Zukunft. Dementsprechend bin ich ganz sicher, dass es auch funktionieren wird.
Lobende Worte fand auch Dr. Bernd Fabricius, Mitglied des Deutschen Bundestages seitens der CSU und Präsident des Bundes der Vertriebenen, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen.
Es war ein Sachsentreffen ganz besonderer Art. Erstmalig war es veranstaltet für alle Siebenbürger Sachsen. wachsen weltweit. Diese unglaublich gute Idee vom HOG-Verband in Deutschland sollte Schule machen. Ich denke, es ist ein Ereignis gewesen, an dem wir Identität sichtbar gemacht haben. Das ist ein unglaublich tolles Ereignis gewesen. Ich muss mich auch bei Rumänien dafür bedanken, dass es dies Treffen ermöglicht hat. Es gibt andere Volksgruppen, die ein ähnliches Schicksal als Minderheit in einem mehrheitlich anders bewohnten Land erlebt haben, das froh wäre, solche Möglichkeiten zu bekommen, wie die Siebenbürger Sachsen sie in Rumänien haben.
Gesang, Tanz und gute Laune belebten die Hermannstädter Altstadt. Es gab eine Vielzahl von Veranstaltungen für Groß und Klein und natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei den heißen Temperaturen war es doch erstaunlich, dass es keine Engpässe bei der Wasserversorgung gab und natürlich sorgte kühles Bier für Erfrischung. Am Samstagabend trat am Großen Ring Andreas Hammerschmidt und Schlagerbengel auf und es gab auch eine Jugendparty mit DJ Afarum. Am Sonntag ging es weiter nach Freck. Ein Höhepunkt des Großen Sachsen-Treffens war das Singspiel Bem Brännchen von Grete Liener-Zultner im Hof des Palais Bruckenthal. Die Aufführung am 6. August um 18 Uhr inmitten historischer Kulisse bedeutete zugleich eine hochwertige kulturelle Heimkehr der ausgesiedelten Siebenbürger Sachsen. Für ein bleibendes Erlebnis sorgten ca. 2000 Zuschauerplätze, aber auch die Schattenplätze im Park und die herrlichen Grünanlagen, denn der Park wartete auch mit kulinarischen und musikalischen Genüssen auf. Es war bestimmt das erste Sachsen-Treffen in Siebenbürgen, bei dem so viele Jugendliche teilgenommen haben. Ob aus Siebenbürgen, Deutschland, Österreich, Kanada oder den USA, waren sie ein Sinnbild der Hoffnung. Sie haben gemeinsam gefeiert, musiziert und getanzt, Gedanken ausgetauscht und vor allem sich gegenseitig kennengelernt. Hans Gärtner, Vorsitzender des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, bereut es bestimmt nicht, vor 3 Jahren von einem großen Treffen in Siebenbürgen daheim geträumt zu haben.
Beim diesjährigen Sachsen-Treffen in Hermannstadt war auch Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis zugegen, wie wir soeben von Monika Strava erfahren konnten. Mit Präsident Iohannis führte beim Sitz des Deutschen Forums in Hermannstadt ein ausführliches Gespräch aus Anlass des Sachsen-Treffens Christel Ungar-Zopescu von der deutschen Sendung Akzente des rumänischen Fernsehens TVR.
Er hat am 27. Sachsen-Treffen von der Bühne am Großen Ring in Hermannstadt herab über Toleranz, Respekt, Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit, Heimat und Werte der Siebenbürger Sachsen gesprochen. Er hat das reiche Kulturerbe erwähnt und darauf aufmerksam gemacht, dass man Pflichten gegenüber seinen Ahnen hat. Er hat die Jugend aufgefordert, die Wurzeln kennenzulernen, um richtige Menschen zu werden. Ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten Rumäniens Klaus Iohannis hier im Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien heute bei unseren Themen, bei unseren Akzenten. Danke, dass Sie dabei sind.
Guten Tag, ich freue mich. Das ist eine ganz besondere Veranstaltung und ich denke, man kann sagen, nachdem die Einleitung vorbei ist, eine besonders schöne Veranstaltung. Ich war sehr beeindruckt von der Menge der Teilnehmer, vom Enthusiasmus der Teilnehmer am Großen Ring. Ich denke, dass in diesem Kontext Begriffe wie Tradition, Ahnen, Erbe, aber auch Entwicklung nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch recht gut ankommen.
Nicht nur einfache Floskeln sehen wir, das so oft immer wieder geschieht. Es heißt ja so, dass wenn etwas dreimal stattfindet, dann wird es zur Tradition. Das Sachsen-Treffen in Hermannstadt ist jetzt zum 2. Mal da. Wenn es das 3. Mal wird, dann bleibt es da wahrscheinlich.
Das kann durchaus passieren.
So wie das Motto ja heißt, in der Welt zu Hause, in Siebenbürgen, daheim.
Das Sachsen-Treffen hat interessanterweise zum ersten Mal in Hermannstadt 2007 stattgefunden. Also irgendwie ist das heutige Sachsen-Treffen ein 10-jähriges Jubiläum des damaligen Sachsen-Treffens. Ich denke, ich darf es mir erlauben, als ehemaliger Bürgermeister von Hermannstadt, diese sehr schöne Veranstaltung ein wenig auch im Rahmen der 10-Jahres-Feier der europäischen Kulturhauptstadt Hermannstadt zu sehen.
Es waren ja da 10 Jahre, seitdem Hermannstadt und Luxemburg zusammen europäische Kulturhauptstadt gewesen ist. 2007 war damals auch der Sachsentag zum ersten Mal hier in Hermannstadt. Natürlich damals im Kleinen, heute im Großen, 12.000 Siebenbürger Sachsen hier in Hermannstadt. Wie fühlt es sich an?
Das ist schon was ganz Besonderes. Und weil wir jetzt gerade von Zahlen sprechen, 12.000 Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt, Studien haben gezeigt, dass vor fast 900 Jahren, als unsere Vorfahren gekommen sind, in Siebenbürgen insgesamt etwa 12.000 eingewandert sind. Und ich denke, das sagt schon etwas.
Wir haben es dann heute irgendwie richtig gemacht.
Auf jeden Fall.
Was denken Sie, was für eine Bedeutung hat es, dass dieses Sachsentreffen, das 27. Sachsentreffen, jetzt genau 2017, ein Jahr vor der großen Jahrhundertfeier Rumäniens, veranstaltet wird?
Ich denke, das ist ein sehr gutes Vorzeichen. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass jetzt dieses Sachsentreffen unbedingt wegen der 100-Jahres-Feier Rumäniens hier heute stattfindet. Aber es findet statt und ich fand es bemerkenswert. Ich fand es darum auch wichtig, das 100-jährige Jubiläum Rumäniens in genau diesem Kontext zu erwähnen. Es ist einfach so, dass die Teilnahme der Siebenbürger Sachsen bei der Vereinigung vor 100 Jahren nicht nur wichtig, sondern auch sichtbar war.
Welches war überhaupt die Rolle der Siebenbürger Sachsen damals?
Wenn wir uns ein bisschen an die Geschichte aus der Schule erinnern, 1918, war es dann ziemlich klar geworden, dass die Völker in Osteuropa hauptsächlich ihre Bestimmung auch mittragen sollen. Die Rumänen in Siebenbürgen haben natürlich für die Vereinigung mit Rumänien gestimmt. Das war keine Überraschung. Aber die Siebenbürger Sachsen, die haben auch für die Vereinigung mit Rumänien gestimmt. Das war für manche eine sehr schöne und positive Überraschung. Für andere war es wohl eher einfach eine Überraschung. Aber unsere Vorfahren, die haben damals vor 100 Jahren ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. Und das hat man in der Politik des Jahres, es war schon Januar 1919, als die Abstimmung in Meda stattfand, hat man das sehr wohl gesehen und hat das sehr wohl als ein Zeichen der Öffnung der neuen politischen Ära in Europa gegenüber gesehen. Ich denke, der Sachsentag heute hat auch in diesem Kontext eine ganz besondere Bedeutung. Vielleicht auch, weil es im Vorjahr des 100-jährigen Jubiläums ist, aber vielleicht auch, weil wir wieder zusammengefunden haben. Die Sachsen, die weg sind, die Sachsen, die hier geblieben sind. Man erinnert sich, manche erinnern sich schmerzhaft, in den End-80er, 90er Jahren, da gab es diverse Diskussionen. Da waren die hier gebliebenen und die Ausgewanderten nicht immer einer Meinung. Oh Wunder, im Jahre vor dem Vereinigungsfest sind die Siebenbürger Sachsen wieder sehr gut vereint. Das war, ich erinnere mich auch seinerzeit, als ich im Forum aktiv war, ein wichtiges Petitum für mich. Sehr viel Wert darauf gelegt, dass in dem Kontext nicht nur die Sachsen, sondern überhaupt die Deutschen aus Rumänien, die hier geblieben sind und die ausgewandert sind, wieder viel besser zusammenfinden. Das haben auch viele andere Forumsaktive in dem Sinne betrieben. Und ich muss freudig feststellen, dass es geklappt hat.
Sie hatten damals versucht, oder sagen wir schon, die ersten Pfeiler gesetzt, damit man die Brücken zurückschlagen kann zur alten Heimat. Heute sind sehr viele der Jugendlichen über diese Brücke gestiegen und hergekommen. Wie sehen Sie das?
Das ist sehr interessant. Es scheint so, dass die Auswanderergeneration selbst noch Berührungsängste hat mit der alten Heimat und vielleicht noch Probleme, die nicht fertig aufgearbeitet wurden. Aber die Generation der Kinder und interessant, die Generation der Enkel, die dritte Generation, ist sehr interessiert. Das habe ich immer wieder festgestellt, auch bei Freunden, Bekannten, Verwandten, dass die Generation der Enkel sehr interessiert ist, zu sehen, wo Siebenbürgen ist, was da los ist, wie das da aussieht. Und ich freue mich, dass es dann wohl doch so weit kommt, dass die nachfolgenden Generationen der ausgewanderten Siebenbürger nicht als eine Gegend kennenlernen, die irgendwo, zwar sehr schön, aber irgendwo ist, sondern als das Land ihrer Vorfahren.
Sie haben das sehr schön gesagt. Sie haben es ja selbst auch schmerzhaft in Ihrer eigenen Familie erlebt. Ihre Eltern sind ausgewandert, Ihre Schwester ist ausgewandert. Es ist ja nicht leicht, alleine zu bleiben. Haben Sie zwei Heimaten? Ja,
also inzwischen sind wir mit der Mobilität schon so weit, dass das jetzt mit dem Alleinbleiben nicht in der Form empfunden wird. Es ist einfach eine Tatsache, die vielleicht auch zu unserem neuen Europa gehört. Man kann sich durchaus seiner Wurzeln in Siebenbürgen bewusst sein, muss aber nicht unbedingt hier bleiben. Man kann genauso gut in Deutschland, in Österreich, sonst wo leben. Es ist kein Problem mehr, Gott sei Dank, dass man zusammenkommt zu Familienfesten, zu Klassentreffen und so weiter. Das ist heutzutage zum Glück alles möglich. Es ist sogar sehr leicht möglich. Und ich denke, das hat auch dazu beigetragen, dass die hier gebliebenen und die weggezogenen wieder besser zueinander finden.
Wir gehören ja, Rumänien und Deutschland, zur Europäischen Union, Österreich Österreicher genauso. Und Sie selbst haben ja sehr darauf gepocht, dass also Rumänien den Weg der Europäischen Union weitergeht, auch wenn es immer wieder in Frage gestellt wird, ob dieses der richtige Schritt war.
Ja, ich gehöre zu den sogenannten Integrationisten. Also ich plädiere aktiv und überall, wo es möglich ist, dafür, dass Rumänien stärker integriert wird, dass es sich stärker integriert, weil es hängt ja nicht nur von den anderen ab, es hängt sehr stark von uns ab, wie weit wir diese Integration wünschen. Ich denke, die ist für Rumänien sehr wichtig. Es ist das, was ich schon vor Jahren die Europäisierung Rumäniens genannt hatte. Meines Erachtens ist das unser Weg, eine stärkere Europäische Union, Rumänien mittendrin als aktives, als starkes Mitglied. Dafür muss man natürlich seinen Beitrag leisten. Die Jahre, wo man einfach mithing, sind meines Erachtens passé. Wir haben eine Stimme, wir wollen, dass man uns hört, wir wollen aber, dass man uns dort drinnen hört.
Wo steht Rumänien heute, ein Jahr vor der Jahrhundertfeier? Wie sehen Sie es?
Ich denke, Rumänien steht besser da, als viele das wahrhaben wollen. Wenn man sich jetzt ein bisschen die Medien ansieht in der Vorbereitung des 100-jährigen Jubiläums, gibt es natürlich viele, die sich freuen. Das moderne Rumänien, so wie es heute existiert, ist 100 Jahre alt. Das kam nicht von ungefähr. Es ist eine Leistung, dass Rumänien als Nationalstaat so gut zusammengewachsen ist. Es ist eine Leistung, dass Rumänien sehr gut funktioniert. Dass wir in der Europäischen Union sind, dass wir in der NATO sind, das alles kam nicht von alleine. Das kam, weil wir nicht nur uns und unsere Geschichte bewusst sind, sondern auch, weil wir anerkannt werden. Das muss man auch als solches sehen. Dass es jetzt auch viele Kritiker gibt, das ist immer so, speziell wenn von Politik die Rede ist, dann gibt es mehr Kritiker als Lobredner. Viele wünschten sich, man hätte in diesen 100 Jahren große Infrastrukturprobleme gelöst. Das kommt noch.
Und
ich denke, wir sollten eher die positiven Seiten sehen und feststellen, dass Rumänien ganz klare, wichtige und gut sichtbare Fortschritte gemacht hat. Das alles können wir durchaus im nächsten Jahr feiern, mit gutem Gewissen feiern.
Und eigentlich auch ein Ausnahmeland geblieben ist in dem Sinn, dass wir hier die Minderheitenrechte auch weiterhin schätzen und pflegen.
Rumänien ist auf europäischer Ebene ein Vorzeigemodell, wenn es um die Rechte der Minderheiten geht. Und das ist jetzt nicht eine Form von Schönreden, was ich mache, sondern das kenne ich auch als Forumsaktiver, auch als Bürgermeister und jetzt als Präsident von Rumänien. Es ist so, Rumänien will seine Minderheiten, es möchte positiv mit seinen Minderheiten umgehen. Und das ist im europäischen Kontext nicht überall so gegeben. Zum Beispiel ist Minderheitenpolitik keine europäische Politik, sondern ist eine nationale Politik. Das nicht, weil die Europäer es sich nicht wünschen, mit Minderheiten umzugehen und zu verhandeln, sondern weil viele Nationalstaaten ihre Minderheiten gar nicht als solche anerkennen. Und in diesem Kontext ist die Art und Weise, wie Rumänien mit seinen Minderheiten umgeht, auf jeden Fall als positives Beispiel zu werten. Eine positive Diskriminierung den Minderheiten, den ethnischen Minderheiten gegenüber, ist in Europa heutzutage die Ausnahme.
Und wenn wir einen Schritt weitergehen, wie sieht Rumänien aus den USA aus?
Ich denke, aus den USA sieht es noch besser aus, weil Entfernung verändert das Bild. Ich denke, im Falle Rumäniens verändert es positiv. Rumänien wird als ein stabiles Land gesehen, als ein sehr ernsthafter Partner. Das konnte ich auch bei meinem letzten Besuch, bei amerikanischen Präsidenten Trump feststellen. Wir sind anerkannt, wir sind gewollt, man nimmt uns als Partner wahr und man nimmt die Entwicklung Rumäniens, die positive Entwicklung Rumäniens durchaus wahr.
Also ist das Image Rumäniens besser, als wir es hier so sehen?
Ich denke, das Image Rumäniens wird besser.
Das wünschen wir uns alle und wir bedanken uns recht herzlich für dieses Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das Thema Reformation ist in diesem ganzen Jahr aktuell. Derzeit wird überall in der evangelischen Welt das Jubiläum 500 Jahre Reformation gefeiert. 1517 schlug Martin Luther in Wittenberg in Sachsen-Anhalt seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche. Damit begann die Spaltung der christlichen Religion in Katholiken und Protestanten. Das Deutsche Kulturforum Östliches Europa in Potsdam hat mit Partnereinrichtungen für dieses Jubiläumsjahr eine Wanderausstellung zum Thema Reformation im östlichen Europa entwickelt und sie war im Juli und August im Ungarndeutschen Landesmuseum zu Totis zu sehen. Im September, am 13. ganz genau, kommt sie übrigens ins Haus der Ungarndeutschen in Budapest. Über diese Ausstellung sprach Eva Gerner mit der Leiterin des Totiser Ungarndeutschen Landesmuseums, Dr. Clara Kuti.
500 Jahre liegt diese ganze große Bewegung zurück und das ist jetzt ein aktuelles, absolut aktuelles Thema hier im Ungarndeutschen Heimatmuseum. Denn auf diesen Roll-ups wird die Geschichte der Reformation dargestellt. Worum geht es hier?
Also das ist die Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums Östlichen Europa aus Potsdam. Das Forum hat eine riesengroße Ausstellungsserie eigentlich gemacht und wir zeigen hier drei Teile aus dieser Ausstellung.
Also drei thematische Schwerpunkte.
Schwerpunkte und dieser erste Teil zeigt die Verbreitung der Reformation in ganz Osteuropa. Das ist für uns deshalb sehr wichtig, weil hier ein sehr weitschweifiger Überblick geschaffen wird, wie die Reformation von Luther ausgehend im 16. Jahrhundert anfangs in Deutschland verbreitet.
Ist der Ausgangspunkt. Luther. Der Schöpfer der Reformation, der Vater der Reformation.
Kann man auch sagen, obwohl natürlich die Ausstellung auch erzählt, dass nicht Luther alleine die Reformation schuf. Es gab schon in der Zeit verschiedene Bewegungen, die alles dazu gedrängt haben, die damals sehr schwere Lage der römisch-katholischen Kirche zu reformieren.
Der auslösende Punkt, das war doch sein Thesenanschlag, wovon ich gerade heute gehört habe, dass das gar nicht bewiesen ist.
Ja, aber das ist schon mal ganz wichtig, dass Luther ursprünglich nicht eine neue Kirche schaffen wollte. Das ist ganz klar. Der versuchte, seine Kirche zu erneuern und zurück zur Heiligen Schrift zu führen. Und die Ausstellung zeigt erstmal die Verbreitung im östlichen Europa.
Hier, ja, Königreich Ungarn. Wir haben also in der Ausstellung Ungarn. Was haben wir noch?
Also die Reformation geht aus Wittenberg aus und die östlichen deutschen Gebiete und dann Böhmen und Mähren und das Königreich Ungarn und Polen und die baltischen Staaten. Die sind hier in diesen Tableaus dargestellt. Die Geschichte geht im 16. Jahrhundert weiter, wie die protestantischen Strömungen sich verbreiten und diese deutschen Gebiete und dann die osteuropäischen Gebiete langsam erobern, wie die einzelnen kleinen Gemeinden, auch die einzelnen deutschen Fürstentümer und Staaten mit den Reformationen sich anfreunden und dann so weiterleben. 18. Jahrhundert, 17. bis 18.
Also auch ein zeitlicher.
Ja, genau.
Weiterschreiten.
Kommt die Gegenreformation, also 30-jähriger Krieg im 17. Jahrhundert, erschüttert ganz Deutschland und verursacht den Bürgerkrieg im Namen der Reformation, gegen die Reformation. Wo wir aber betonen müssen, dass dieser Bürgerkrieg die Religion oder die konfessionellen Unterschiede für die wirtschaftliche und soziale und politische Konflikte ausgenutzt hat. Also wir müssen das sehr stark betonen, dass dieser Krieg, was am Ende dann doch noch nach ganz, ganz langen, schweren Kriegsjahren Frieden bringt, nicht direkt über die Religionsbewegungen gesprochen hat, sondern über politischen Interessen.
Ja. Und hier fangen dann schon die einzelnen Länder.
An. Und das muss man auch betonen, dass diese Geschichte der Reformation, die hier dargestellt ist, aus sehr deutscher Sicht dargestellt wurde. Denn die einzelnen Tafeln über Polen, Litauen, Preußen oder über das Baltikum oder Pommern und Brandenburg erzählen, wie die protestantischen Strömungen die Bevölkerung erobern und wie die dann im Laufe der Jahrhunderte sich verbreiten und am Ende im 20. Jahrhundert dann zurückgedrängt werden. Also in jeder Tafel kommen wir bis zum 20. Jahrhundert und wird auch erzählt, wie die deutschen Bevölkerungsgruppen, die in diesen östlichen Ländern die reformatorischen Traditionen weiter gepflegt haben, dann ungefähr am Ende des Zweiten Weltkrieges und nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder vertrieben werden.
Was ist die Botschaft? Was lehrt uns diese Ausstellung?
Weshalb wir diese Ausstellung zeigen, das ist deshalb, weil wir hier in Ungarn die Reformation sehr stark als eigene Geschichte interpretieren. In Ungarn ist die reformierte, kalvinistisch-reformierte Kirche sehr stark und sehr ungarische Kirche und auch die evangelische Kirche, wo sehr viele deutschsprachige Gemeinden sind, betrachtet die Geschichte der Reformation als eigene Geschichte. Und das ist auch richtig so, aber wir müssen auch zeigen können, dass diese Reformationsgeschichte uns mit ganz Osteuropa verbindet.
Das ist ein ungarndeutsches Museum, das zentrale ungarndeutsche Museum in Ungarn, wenn man es so will. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Ausstellung jetzt, oder ist das einfach durch die Kontakte entstanden?
Wir haben natürlich diese Ausstellung dem sehr guten Kontakt mit der deutschen Botschaft zu danken, aber man muss auch sagen, dass ein ungarndeutsches Landesmuseum auch die Aufgabe hat, über alle deutschsprachige Kultur des Landes zu berichten. Also nicht nur über die engere Umkreis des Tatar-Museums, sondern über die deutsche Kultur in ganz Ungarn, und da ist zweifellos die Reformation als die deutsche Religion anfangs im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert auch gezeigt werden muss.
Es gab ja vor dem Krieg oder bis zum Krieg eine relativ große evangelische deutsche Gemeinschaft in Ungarn. Die wurden natürlich fast als erste vertrieben, denn ich glaube, bei der Vertreibung spielte auch die Religion ein bisschen eine Rolle, also in der Tolnau würde ich sagen, genau. auf jeden Fall. So sind diese Gemeinschaften heute sehr klein, aber sie kamen ja damals aus Hessen als evangelische.
Genau, also wir wissen das sehr gut, dass die Siedler im 18. Jahrhundert, die aus den verschiedenen deutschen Gebieten nach Ungarn oder in die damalige Habsburgerreiche gekommen sind, die waren bei weitem nicht nur katholische Gemeinden. Sogar kann man sagen, dass der Habsburger Hof daran ein großes Interesse hatte, die protestantischen Gruppen, die noch in den Erbländern wohnen, möglichst weit nach Osten zu siedeln. So kamen zum Beispiel evangelische Österreicher nach Siebenbürgen, und auch unter den Donauschwaben kennen wir sehr wohl evangelische oder protestantische Gemeinden, die dann hier sich ansiedeln entlang der Donau und die sehr, sehr stark betroffen waren bei der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Und in Siebenbürgen gab es ja auch große, nicht? Die waren sowieso.
Das ist wieder mal eine andere Geschichte, weil die Siebenbürger Sachsen, die leben ja halt seit dem 12., 13. Jahrhundert in Siebenbürgen, und sie haben sehr früh im 16. Jahrhundert die protestantischen Strömungen sich angeeignet, und dass die Siebenbürger Sachsen evangelisch sind oder waren, als sie in Siebenbürger gelebt haben, das ist auch eine sehr schöne Hochburg der Reformation.
Die Sommermonate eignen sich für verschiedene Treffen der nach Deutschland ausgewanderten Landsleute mit den in der sogenannten alten rumänischen Heimat gebliebenen Deutschen. Zwei Wochen nach den Hatzfelder Tagen, die die beiden Gruppen Jahr für Jahr näher bringen, wurde Mitte August in der Temescher Grenzstadt das Kirchweihfest gefeiert. Nachdem vor einem Jahr zum 250. Jahrestag seit der Einsiedlung der Deutschen in Hatzfeld das Kirchweihfest nach einer längeren Unterbrechung wieder aufgenommen wurde, wollten das Deutsche Ortsforum und seine Trachtengruppe die alte Tradition erneut aufleben lassen. Und so kam es zur zweiten Neuauflage des Hatzfelder Kirchweihfestes. Ein Beitrag von Adrian Artelean.
Blasmusik erklang am Samstagvormittag vor dem Kulturheim in Hatzfeld. Anders als in den meisten Banater Ortschaften sind es hier die Erwachsenen und nicht die Jugendlichen, die das traditionelle Volksfest durchführen. Die Trachtenträger richteten ihre Kleidung, Gäste von nah und fern kamen an und es ging los mit dem Aufmarsch. Den Hatzfelder Pipatschern gesellten sich die deutschen Jugendtrachtengruppen Biele der Heiderose, die Variascher Spatzen und Edelweiß Detta, aber auch die Löwe-Jugendvolkstanzgruppe der Ungarndeutschen aus 5 Kirchen. Es wurde durch die Innenstadt marschiert und an den Kreuzungen das Eck- bzw. Kerweihstickel getanzt. Halt wurde an mehreren Orten der Stadt gemacht, wo die Trachtenträger mit Knabberzeug, Kuchen und Getränken empfangen wurden. Erste Station war die Hatzfelder Feuerwehr und mit dabei war auch der Ehrenvorsitzende der Heimatortsgemeinschaft der Hatzfelder aus Deutschland, Josef Koch.
Es ist immer wieder was Besonderes, eine besondere Überraschung. Nach so einer längeren Zeit ohne Kirchweih in Hatzfeld, jetzt mal nochmal Kirchweih und diese vielen Paare, über 40 Paare, etwas ganz Besonderes, was ja auch einen neuen Schwung in die Stadt reinbringt, durch die Aufmärsche und dann Eckstickel und so weiter. Es ist was ganz Besonderes und ich freue mich, wenn ich dabei sein kann.
Nach einer kurzen Schnaufpause ging es weiter. Nach dem Durchlauf am Wochenmarkt kam man zur zweiten Station an, Gastgeber Oswald Sahari.
Das bedeutet, dass man alte Traditionen erfrischen und wieder aufbewahren wollen. Und es ist gut, wenn alle zusammenhalten und es wirklich unterstützen, dass es weiterhin in Jahren noch immer wird stattfinden. Es ist eben etwas sehr Wunderbares und Schönes, weil man sieht, da bekommt man Gänsehaut, wie die Schwaben sagen, bei so etwas. Und ich bin stolz, dass die Kirchweihpaare mir die Ehre angetan haben, dass ich sie empfangen durfte.
Essen, trinken, tanzen und weiter geht's. Nach weiteren Gassen kam man zur dritten Station an. Der Vorsitzende des Deutschen Ortsforums, Erwin Zappe, empfing auch den Kirchweihumzug.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich die Ehre bekommen habe, an dieser Kirchweih teilzunehmen als Ehrengast. Ich wünsche allen Teilnehmern viel, viel Glück. Möge der liebe Gott Ihnen allen Ihre Wünsche in Erfüllung bringen und hoffe, dass wir auch in Zukunft noch viele, viele Kirchweihen zusammen feiern.
Vom Haus des Forumsvorsitzenden ging man zur katholischen Kirche weiter. Doch unterwegs empfingen auch die Vertreter der Stadt den Trachtenzug im Hof des Rathauses.
Întâlnirea cu Schwabe și cu jimbolienii noștri plecați în Germania.
Bürgermeister Darius Postelnicu sagt, solche Treffen der nach Deutschland ausgewanderten und der in der Ortschaft gebliebenen Hatzfelder deutscher Muttersprache seien für die gesamte Gemeinschaft von großer Bedeutung. Denn schließlich gehe es um die Ortsgeschichte und um die Gruppe, von welcher die jetzigen Bewohner die Stadt geerbt haben. Nach einem Ehrenwalzer überquerte man die Hauptstraße zur katholischen Kirche. Diese ist der Gottesmutter Maria geweiht. Daher feiert man auch das Kirchweihfest in Hatzfeld Mitte August. Den Festgottesdienst zelebrierte Ortspfarrer Davor Lukacella.
Mit großer Freude begrüße ich alle liebe Brüder und Schwestern. Wir wollen mit dieser heiligen Messe Gott Danke sagen für unsere glorreiche und schöne Vergangenheit und für die gemeinsame Zukunft zu beten.
Nach der Festmesse segnete der Pfarrer den Kirchweihstrauß und die Trachtenpaare. Das traditionelle Programm vor der Kirche fortgesetzt. Es wurde Hut und Tuch verlost und der Kirchweihstrauß versteigert. Den Strauß ersteigerte Sergio, der mit seiner Ehefrau Christina im nächsten Jahr das erste Kirchweihpaar bilden wird. Die Musik sicherten über den ganzen Tag die Banater Musikanten, eine neue Blaskapelle aus Temeswar, die aus Anlass der diesjährigen Heimattage der Banater Deutschen ihren ersten Auftritt hatte und seither die Banater Kirchweihfeste begleitet, sagt Edith Zinger, Mitglied im Vorstand des Deutschen Regionalforums Banat.
Es ist eine Blaskapelle ans Banater Forum angegründet. In ihrem Repertoire haben sie sowohl Walzer, Polka, also deutsche Volksmusik, spielen auch andere Stücke. Und ich meine, was sie tun, ist genau das, was wir hier im Banat bei unseren Festen brauchen.
Die Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland vertritt beim Kirchweihfest in Hatzfeld die Vizevorsitzende Christine Neu, die auch im vergangenen Jahr bei der ersten Neuauflage des Festes dabei war.
Ich bin sehr froh, dass hier seit letztem Jahr noch zwei Gruppen gegründet wurden, zwei Tanzgruppen, die auch unsere Banater schwäbische Tracht tragen. Und es ist eine Erwachsenengruppe und eine Kindertanzgruppe. Die Erwachsenentanzgruppe, also einige Mitglieder davon, waren dieses Jahr auch beim Kirchweihfest in Reutlingen dabei. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass hier ein Kontakt jetzt entstanden ist zwischen Reutlingen und Hatzfeld.
Die Hatzfelder Kindertanzgruppe stellte einige ihrer eingelernten Tänze vor, während die Jugend- und Erwachsenengruppen zwei Gemeinschaftstänze boten. Sie alle kümmert sich der Banater Tanzlehrer und Choreograf Hansi Müller.
Es ist sehr schön, dass Erwachsene sehr viele mitmachen. Die Jugend ist hier ein bisschen weniger, aber die Erwachsenen haben letztes Jahr sich gegründet. Und ich bin froh, dass in Hatzfeld so eine gute Gruppe entstanden ist. Das Kirchweihfest ist sehr gut abgelaufen jetzt. Wir waren Gäste einladen, wir waren in der Kirche, wir haben den Strauß, wir haben nächstes Jahr das neue Strauß felicitiert.
Einige Tänze boten auch die Gäste aus Ungarn. Die Löwe-Tanzgruppe der Ungarn-Deutschen aus Fünfkirchen leitet Helmut Heil.
Mit Hansi haben wir ja schon einen längeren Kontakt und er war ja gerade auch bei mir bei der Volkstanzwoche und schon voriges Jahr haben wir gesprochen davon, dass in Hatzfeld so eine gute Kirmes ist und dann hat er gesagt, er will uns einmal einladen und jetzt diesmal hat es geklappt und wir sind ganz froh, dass er uns eingeladen hat. Das ist wirklich ein großartiges hier, ein Banater Kirmes da mitzumachen. Im Grunde genommen ist Kirmes, denke ich, überall Kirmes mit Fröhlichkeit, mit Tanzgruppen und mit Baumstellen und diese Sachen. Sie sind bei uns auch natürlich.
Ob Kirmes in der Branau oder Kirchweih im Banat, Hauptsache ist, dass man diese von den Ahnen geerbten Bräuche weiterführt und sie auch an die nächste Generation weitergibt. Denn man will ja nicht die Asche anbeten, sondern die Flamme weitergeben, wie einst der österreichische Komponist böhmischer Herkunft Gustav Mahler gesagt hat.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Vom 17. bis 20. August 2017 hat in Schäßburg das 15. interkulturelle Festival Pro Ethnica stattgefunden. Pro Ethnica wurde vom Interethnischen Jugendbildungszentrum in Partnerschaft mit dem Department für interethnische Beziehungen an der rumänischen Regierung organisiert. An den vier Tagen wurde ein reiches Programm präsentiert. Tänze, Konzerte, Ausstellungseröffnungen, Vorträge. Für Kinder gab es Handwerkstände und Workshops. Nach dem Festival sprach Gabi Mesey mit Volker Reiter, Leiter des Festivals und Pro Ethnica-Initiator.
Das Festival ist so unseren Vorstellungen entsprechend abgelaufen. Wir hatten über 60 Bühnenveranstaltungen, über 10 Vorträge, eine interkulturelle Akademie hat stattgefunden. Ein erster Schritt in Richtung Internationalisierung des Festivals konnte vorgenommen werden. Wir hatten internationale Partner, das IFA, den Verband europäischer Nationalitäten in Europa. Fuen und das Land Brandenburg mit einem Vertreter der Sorben. Und das ist sehr, sehr schön. Also Proetnica Goes Europe wird also im nächsten Jahr Realität werden.
Welches waren die wichtigsten vielleicht Programmpunkte?
Also ein wichtiger Punkt war die Akademie, die interkulturelle Akademie und eben das wissenschaftliche Programm des Festivals, das ja zum ersten Mal simultan auch auf Englisch übersetzt wurde. Und dort gibt es waren insbesondere die internationalen Beiträge von Bedeutung, weil mir scheint, dass man auf dieser Weise die Minderheitenkultur in Rumänien impulsieren kann, dass die Leute ein wenig aktiver werden, ein bisschen mehr auf ihre Rechte pochen, zum Beispiel auf, dass in den Lokalbehörden Minderheitensprachen gesprochen werden oder so etwas. Also das war, glaube ich, ein absolutes Highlight dieses Jahr. Das Bühnenprogramm ist natürlich für die Besucher sehr schön. Es gibt dann eine Volksfestatmosphäre. Das war auch sehr schön, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum wir das Festival letztlich nur organisieren. Also wir wollen ja den Frieden in einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft durch dieses Festival fördern und fördern, dass sich Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft besser verstehen und besser anerkannt werden und besser interagieren, sodass man nicht mehr Angst haben muss oder sich diskriminiert fühlt, zum Beispiel wenn man sagt, ich gehöre der Roma-Minderheit an.
Können Sie uns einige bedeutende Gästepersönlichkeiten nennen, die teilgenommen haben oder die Vorträge gehalten haben?
Also bedeutende Persönlichkeiten, wir hatten den Oberrabbi der jüdischen Gemeinden in Rumänien, in Schäßburg, wir hatten Aurel Weiner, eine große Persönlichkeit meiner Meinung nach. Gestern Abend hat Ricky Dandel auf der Bühne gesungen. Also das so von den Persönlichkeiten, die so ein wenig ausstrahlen dürften, das so die bedeutendsten gewesen sein. Also Frau Irina Marin-Kajal war natürlich da, die Untersstaatssekretärin vom Kulturministerium, das uns finanziert. Also das war also die Persönlichkeiten, die man so kennt. Das waren eigentlich die wichtigsten, aber das spielt auch gar nicht so eine große Rolle, die Persönlichkeiten unbedingt nicht, sondern die Leute, die da waren, alle haben eigentlich sehr, sehr gute Qualität gezeigt, nicht? Also, und das war sehr, sehr schön.
Könnten Sie uns vielleicht verraten, was oder wie sollte Proetnica im nächsten Jahr sein? Vielleicht einiges aus dem Programm, was Sie vorhaben?
Also im Prinzip möchten wir, dass im nächsten Jahr dann auch die Internationalisierung weitergetrieben wird und dass zum Beispiel dann auch am künstlerischen Programm Minderheiten aus dem Ausland kommen. Zum Beispiel eine sorbische Gruppe aus Brandenburg zum Beispiel oder vielleicht eine Marianne Rosenberg, die ja eine Schlagersängerin aus Deutschland, die ja der Sinti-Minderheit in Deutschland angehört. Das wäre also eigentlich das, was wir dann im nächsten Jahr vorhaben. Vielleicht probieren wir noch eine Sektion mit geistlicher Musik einzuführen ins Festival, um halt auch den kulturellen Wert der Minderheitenkultur in der Gesellschaft darzustellen.
Könnten Sie uns vielleicht sagen, eine Anzahl, wie viele Teilnehmer haben heuer teilgenommen? Wie viele waren dabei?
Also über 750 Teilnehmer hatten wir in diesem Jahr seitens der Minderheiten und seitens der Medienpartner. Also das war so eine doch bedeutende Anzahl, denke ich.
Ich bedanke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Vielen Dank.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das ungarische Tanzlager in Fünfkirchen ist seit Jahrzehnten eine beliebte Veranstaltung. Der Volkstanz erfreut sich großer Beliebtheit. Mein Gesprächspartner ist der Tanzlehrer und Leiter des Lagers, Helmut Heil.
Das hatte nach der Wende angefangen. Ich war ja öfters in Österreich oder in Deutschland bei solchen Volkstanzwochen, auch als Tänzer, auch als Gastreferent. Und natürlich von dem habe ich viel profitiert und ich habe gedacht dann, dass so etwas müssen wir auch hier in Ungarn machen, weil nach der Wende sind ja wahnsinnig viele Tanzgruppen entstanden, ganz egal jetzt Kindergruppen oder Jugendliche, Erwachsene. Nur das Problem war, dass keine ausgebildeten Tanzlehrer da waren. Und deswegen haben wir dann schnell die Stiftung gegründet 1990, Stiftung Ungarn Deutsches Volkstanzgut. Und durch diese Stiftung oder das Ziel war auch, dass wir Volkstanzwochen machen, Weiterbildungskurse, Volkstanzhefte herausgeben mit CDs und Trachtenbuch und so weiter, dass wir dann diese Gruppen helfen, dass sie ein bisschen einen Schritt weiterkommen. Und so haben wir dann angefangen und das im Grunde genommen hat sich das ja nicht geändert, weil es ist sehr wichtig, dass wir die Grundtänze weitergeben. Und jetzt, wo jetzt fast in jeder Schule man tanzen kann, nicht in vielen Schulen das im Lehrplan ist, das ist sehr wichtig, dass wir einmal den Kindern, die Ungarndeutsche, einmal natürlich Kindertänze, den Erwachsenen, diese Tänze beibringen, dass sie Spaß haben dabei. Natürlich dann eine andere Sache ist, wenn ich eine gute Gruppe dann habe, dann kann ich später dann auf einem Festival oder mich messen lassen. Aber das, im Grunde genommen soll es sein, dass wir diese Tänze beibringen, weil, dass wir jetzt Deutsch sprechen als Ungarndeutsche, das ist eine Sache. Aber ich denke, dass wir unsere Identität auch bewahren. Da gehört auch unsere Kultur dazu, dass wir schöne ungarndeutsche Tänze tanzen, Lieder singen und schöne Polka-Walzer spielen.
Haben die Kinder Spaß an den ungarndeutschen Tänzen? Beziehungsweise kann man ihnen immer wieder etwas Neues bieten?
Ja, natürlich, die Methoden ändern sich ja. Und natürlich, wie ich immer doch sage, wenn ich so meine Tanzgruppe führen würde wie vor 20 Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich keine Tanzgruppe mehr. Man muss immer etwas Neues reinbringen, weil wenn ich nur von morgen bis abends nur Polka und Walzer mache, dann ist natürlich, ist es langweilig. Du musst etwas Neues reinbringen, deswegen zum Beispiel habe ich immer oder öfters zum Beispiel ein Gastreferent bei der Volkstanzwoche von Österreich, von Deutschland, von verschiedenen Gebieten. Und die bringen auch von diesen verschiedenen Gebieten eigentlich Tänze dann. Oder der Hansi jetzt von Temeswar ist auch öfters da. Er macht auch Sachen, zum Beispiel Banate, deutsche Tänze. Oder wir machen zum Beispiel moderne Sachen, ein bisschen Country, ein bisschen etwas anderes, ein bisschen Modernes. Dass wir auch den Kindern etwas Neues beibringen eigentlich. Und sie sollen auch Spaß haben beim Tanzen, weil das ist an erster Stelle, dass ich Spaß habe dabei. Das andere, dass ich natürlich, und das Schöne nicht, dass ich auch eine Kultur dann pflege damit.
Hansi Müller stammt aus Rumänien, hat jahrelang auch in München gelebt und seit einigen Jahren betreut er mehrere Gruppen um Temeswar. Er ist mit mehreren Jugendlichen nach Fünfkirchen ins Tanzlager gekommen.
Wie kommt man aus Temeswar nach Fünfkirchen zu diesem Tanzlager?
Durch alte Freundschaft. Ich war früher in München und jetzt bin ich in Temeswar. Und die alte Freundschaft hat nicht aufgehört und ich habe auch Gruppen in der Temeswarer Gegend. Jetzt sind wir wieder da.
Seit wann tanzen Sie, seit wann machen Sie Tanzunterricht?
Boah, über 20 Jahre.
Gibt es Ähnlichkeiten mit den ungarndeutschen Tänzen und mit den rumäniendeutschen Tänzen?
Ja, es gibt da die, ja gut, Walzer ist überall gleich und es gibt Unterschiede beim Polka. Also wir tanzen ein bisschen anders, die Polka, aber sonst gibt es sehr viele Ähnlichkeitsfiguren und so Tänze auch. Im Kinderbereich, sage ich ja mal oder so, gibt es sehr große Ähnlichkeit. Wir sind ja verwandt.
Was ist das Interessante an diesem Tanzlager? Sie sind ja schon des Öfteren da gewesen und auch jetzt wieder mit Kindern, ja, mit Jugendlichen.
Das Interessanteste ist jetzt nicht unbedingt das Tanzen, sondern die Freundschaft zwischen den Jugendlichen und den Gruppen dann entsteht. Das habe ich bei mir selber gesehen, dass viele Jahre das angedauert hat, also sehr viele Jahre.
Sie haben gesagt, die Freundschaft, die besteht auch schon seit fast 20 Jahren. Bleiben die Freundschaften auch bei den Jugendlichen, die hier geknüpft werden?
Ja, also ich bin jetzt das dritte Jahr aus der Gegend in Temeswar hier. Und ja, sie haben heutzutage sehr modern Facebook-Chats untereinander gegründet. Und ja, die besteht tatsächlich.
Wie ist das fachliche Programm? Wie kann man das beurteilen? Gibt es auch nach 28 Jahren und nach 20 Jahren immer wieder etwas Neues?
Ja, natürlich. Man muss ja Ideen zum Reichtum haben und es gibt immer wieder was Neues, auch im tänzerischen Bereich. Also muss nicht unbedingt immer das Gleiche sein. Also es gibt viele Sachen, die man ändern kann. Man muss mit der Zeit gehen. Meine Wenigkeit ist es so, dass ich mit der Zeit gehe und ich mache viele Sachen, die auch modern sind.
Das heißt?
Ja, als Warmtraining ein Hip-Hop oder so, oder der Helmut macht so ein bisschen Country noch so ein bisschen. In dem volkstümlichen Bereich gibt es halt, immer wieder neue Sachen, wie zum Beispiel wir bearbeiten jetzt die alten Polkas und machen neue Choreografien drauf. Das ist der Ideenreichtum des Choreografen. Das besteht aber sehr gut, dass die Kinder sich nicht langweilen.
Kommen auch dieselben Jugendlichen, die schon mal da waren, oder sind es immer wieder neue Jungs und neue Mädchen?
Ja, immer wieder neu. Also es ist nicht immer das Gleiche, aber es ist immer wieder erstaunlich, dass immer neue dazu kommen.
Astrid Cataru tanzt in der Gruppe in Groß St. Nikolaus in Rumänien mit und freut sich, beim Tanzlager in Fünfkirchen mit dabei zu sein.
Was alles kann man hier beim ungarndeutschen Tanzlager in Fünfkirchen als ein rumäniendeutscher Jugendlicher lernen?
Naja, die Tänze sind anders. Zum Beispiel Polka. Ich habe jetzt gelernt, eine andere Art von Polka zu tanzen. Und ich kann mich verbessern. Ich tanze auch nicht so richtig, aber ich habe mich verbessert. Man kann neue Freunde finden und wir tauschen immer wieder und wir tanzen nicht nur mit unseren Partnern.
Seit wann tanzt du?
Ich tanze jetzt seit 2 Jahren.
Und in einer Gruppe?
In einer Gruppe von Großer Nikolaus. Wir sind 8 Paare.
Wie ist das mit den Freundschaften? Du hast gesagt, man kann auch hier neue Freunde finden. Ja, seid ihr im Einklang mit den ungarndeutschen Mädels und Jungs?
Ja, schon. Wir sprechen auch Deutsch miteinander. Und wer kann, in meinem Fall auch Ungarisch oder manchmal auch Englisch.
Also ganz egal, welche Sprache ja man wählt. Wie ist das mit den Freizeitbeschäftigungen? Habt ihr auch in der Hinsicht irgendwas erleben können?
Ja, wir haben Proben. Man organisiert bei uns auch manchmal Bälle, Tanzabende. Zum Beispiel bei Kirchweih haben wir Ball, Katrainerball, Faschingsball und wir sind alle dabei.
Wie sieht ein Tag hier im Tanzlager aus, wenn du das zusammenfassen könntest?
Frühstück um 8 Uhr. Danach haben wir Tanzprobe. Dann singen wir ein paar Lieder und Mittagessen. Dann haben wir ein wenig Freizeit. Dann wieder tanzen, singen, Abendessen und im Schluss ein Party mit den ganzen.
So Party gibt es auch fast jeden Abend.
Ja.
Wenn du die Chance hast, das nächste Jahr eventuell auch mitzukommen, hättest du Lust?
Ja.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Zuhörer, das war die 8. Ausgabe des Funkmagazins in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie haben sich in dieser Stunde mit den interessantesten Themen der deutschsprachigen Redaktionen in Rumänien und Ungarn gut amüsiert. Auch im September sind wir mit den Highlights des Monats für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Herbsttage. Seien Sie Ende des nächsten Monats auch mit dabei. Aus Fünfkirchen verabschiedet sich Gabor Schulteis. Auf Wiederhören.